Ich freue mich sehr drauf jetzt auf die Woche. Aber ich habe so ein bisschen gespalten, weil da passiert da immer was. Das sind ja nicht nur schöne Stunden hier, da kommen auch Themen hoch, wenn man so ganz allein mit sich ist und mit seinem Herrgott. Ja, spannend, was da kommt. Das weiß man vorher nie, was da hochkommt.
Heike Wellisch ist eine erprobte Einsiedlerin. Bereits zum dritten Mal zieht sie in die Franziskusklause in Mariaegg im Chiemgau ein. Einmal im Jahr nimmt sie sich in der kleinen Blockhütte für eine Woche eine Auszeit. Um dort einziehen zu dürfen, muss sie klare Regeln beachten. Kein Handy, kein Internet, keine Bücher. Es geht ums Stillwerden. Nichts soll einen ablenken, erklärt der Franziskanerminorit Bruder Christian Schmidtberger, der die Einsiedler betreut und jeden Abend zum Gespräch kommt.
Zunächst einmal hilft man den Menschen, dass sie ankommen, dass sie da sind, dass sie ansprechbar werden, sich öffnen. Ich kann ja durch den Wald gehen und gar nichts sehen, weil ich einfach nur denke. Und ich kann da sein und kann hören und kann begegnen und kann berührt werden und dann werde ich ansprechbar. Und das ist, glaube ich, so das Einfallstor für Gott, der durch alles irgendwie einen Prozess auslösen kann, wenn wir nach außen und innen wachsam sind.
Im Sommer habe ich mit Heike Wellisch und Bruder Christian einen Tag lang gedreht und fürs BR-Fernsehen über die Einsiedelei berichtet. Der Ort und die Gespräche mit den beiden haben mich so fasziniert, dass ich selbst in die kleine Blockhütte eingezogen bin. Zwischen Weihnachten und Neujahr für 3 Tage und 4 Nächte. Eigentlich soll man eine ganze Woche bleiben, um wirklich still zu werden. Aber 7 volle Tage in der Stille und mit sich sein, das habe ich mir nicht zugetraut. Selbst bei den 3 Tagen war ich gespannt, was mit mir passiert. Bei meiner Anreise Ende Dezember ist Mariaegg tief verschneit. Mein Gepäck liegt auf 2 Schlitten, einen davon zieht Bruder Christian. In der Hütte muss ich mich die ganze Zeit über selbst versorgen. Ich habe Bettwäsche und Lebensmittel für 3 Tage dabei und warme Kleidung. 15 Minuten geht es auf einem Wanderweg dahin, bevor wir in den Wald abbiegen. Und dann steht da die kleine Holzhütte, ziemlich idyllisch auf einer Lichtung.
Den Platz für den Rückzugsort hat Bruder Christian vor Jahren gesucht und gefunden.
Das Besondere an dem Platz ist, dass er einerseits nach innen führt, weil er wie eine Höhle ist, aber nicht einsperrt wie eine Schlucht, sondern gleichzeitig nach außen geöffnet ist. Und das Besondere ist, es ist keinerlei Fremdlicht, es ist absolut still, außer den Geräuschen der Natur. Und genau das will man ja, dass die Menschen durch diese Stille und durch das, was in der Natur passiert, zu sich geführt werden, aber eben nicht eng, sondern in die Weite geführt werden.
Seit 2013 gibt es die Einsiedelei an diesem besonderen Platz. Die Idee dafür hatte Bruder Christian, als er selbst auf Exerzitien war. Inspiriert hat ihn sein Ordensgründer, der heilige Franz von Assisi, der sich selbst immer wieder an stille Orte, vorzugsweise in Höhlen, zurückgezogen hat. Heutzutage einen stillen Ort zu finden, ist schwierig. Noch schwieriger ist, an so einem Ort, mitten in der Natur, eine Hütte bauen zu dürfen. Doch als die Idee geboren war und auch die Mitbrüder von dem Projekt überzeugt waren, ging Bruder Christian zu den Ämtern.
Und auf die Nacht war eben die Papstwahl und dann Franziskus, der dann gewählt worden ist. Und dann habe ich ihn am nächsten Tag in der Früh angerufen und tatsächlich war er im Büro, habe ihn gleich am Telefon gehabt und gesagt, also ja sowieso, sie haben ja gesagt, wenn man so eine einmalige Situation hat, jetzt haben wir doch das erste Mal einen Papst Franziskus und jetzt können wir doch, da werden doch so Sonderbriefmarken oder Medaillen manchmal gemacht, jetzt hätten wir doch da eine Begründung, dass wir so eine Franziskus-Klause bauen. Und dann hat er gelacht, hat er gesagt, also so geht's nicht, aber mein erster Gedanke war, ich habe mir das auch auf die Nacht angeschaut, es ist jetzt schon komisch, in der Früh ist ein Franziskaner bei mir und auf die Nacht gibt es den ersten Papst Franziskus.
Auch nach dem Telefonat war es noch ein längerer Weg. Doch der Bau wurde schließlich ganz offiziell genehmigt. Alles hat sich gefügt.
Der Platz ist wirklich ein idealer Rückzugsort. Der Blick von der kleinen Terrasse der Einsiedelei geht über Lichtung, Wald und Bergkette in den Himmel hinein. Vor dem Einzug war meine Sorge, werde ich Angst haben allein im Wald, ohne Handy? Und selbst wenn ich mein Handy eingeschaltet hätte, es gibt hier kein Netz. Doch ich fühle mich von Bäumen und der Natur umhüllt, beschützt und gut aufgehoben. Keinen Moment habe ich Angst und nachts ziehe ich nicht einmal die Vorhänge der kleinen Hütte zu. Eine interessante Erfahrung für mich. Die Hütte selbst ähnelt einer Berghütte. Vor der Tür ist ein Bankerl mit Tisch, drinnen gibt es 2 Räume, den Wohnraum mit Bett, einer Eckbank samt Tisch und einem Holzofen zum Heizen und Kochen. Das Plumpsklo ist 30 Meter von der Hütte entfernt.
Neben dem Wohnraum ist ein weiterer, kleinerer Raum, der Meditationsraum. In einer Ecke steht eine Franziskusfigur, die Bibel liegt aufgeschlagen auf einem Hocker. In eine Wand ist ein Glaskreuz eingelassen, an das man eine Christusfigur hängen kann oder nicht. Einsiedlerin Heike Wellisch richtet sich im Meditationsraum so ein, dass sie sich wohlfühlt. Bei ihrem Lieblingskreuz geht der linke Arm von Christus nach unten.
Wie spricht dieses andere Kreuz mit der Hand so an? Das redet immer zu mir, je nachdem, was ist. Sagt er entweder komm oder leg's mal hin. Man hat ja fast das Gefühl, dass sich der Christus zu einem runterbeugt, einem entgegenstreckt. Katholisch geprägt, aber ich bin mit 25 aus der Kirche ausgetreten, weil ich mit so verschiedenen Sachen gar nichts mehr klargekommen bin. Und ich habe dann auch über so verschiedene sehr, sehr leidvolle Themen in meinem Leben, habe ich eigentlich auch mein Glauben oder sagen wir mal den Bezug zu meinem Gott total verloren. Da war Funkstille, sagen wir es mal so. Aber irgendwie vor 3-4 Jahren bin ich mal zu dem Thema Einsiedelei, das war wie Führung.
Religiös oder gar katholisch muss man nicht sein, wenn man in die Einsiedelei einziehen möchte. Für Bruder Christian gibt es nur zwei Bedingungen.
Das eine ist, dass man wirklich eine Sehnsucht hat nach mehr Leben, nach mehr Intensität, nach Gott, nach sich selber, nach dem Sinn des Lebens und dass man sich begleiten lässt. Ich komme jeden Tag, meistens abends zum Gespräch, um den Leuten auch ein Stück zu helfen, in diese Stille zu finden. Das ist ja etwas, was den Menschen meistens nicht mehr sehr vertraut ist. Und sie erzählen und im Zuhören ist es sehr spannend, was in den Menschen passiert. Und ich versuche, das, was eh kommt von den Menschen, aber vielleicht noch gar nicht so klar und bewusst ist, noch mal ins Bewusstsein zu holen. Und dann ergibt sich eigentlich von Tag zu Tag ein Weg.
In die Stille kommen, bei sich bleiben, im Moment sein. Darum geht es in der Einsiedelei. Um innere Einkehr und das Unterwegssein zu sich selbst.
Die ersten Stunden nach dem Ankommen bin ich erst einmal beschäftigt. Der Ofen muss eingeheizt werden, damit es überhaupt warm wird in der kleinen Hütte. Ich beziehe das Bett und verstaue meine Lebensmittel in der großen Milchkanne, die neben der Hütte in den Boden gelassen ist, mein Kühlschrank. Denn es gibt weder Strom noch fließend Wasser. Dann setze ich Trinkwasser auf, das Bruder Christian in zwei Kanistern in die Hütte gestellt hat, und koche mir eine Kanne Tee. Draußen ist es inzwischen dunkel geworden. Ich sitze am Tisch und merke, dass ich mich etwas seltsam fühle. Was soll ich hier 3 Tage tun bzw. nicht tun? Ist mir jetzt schon langweilig? Ich fange an, die 2 Blätter zu lesen, die mir Bruder Christian dagelassen hat und die mich auf die Exerzitien einstimmen sollen. Den Rhythmus des Tages gut planen, der aus Essen, Schlafen, sich bewegen und beten bestehen wird, steht da. Und es gibt eine Einführung in Wahrnehmungsübungen.
Der Sinn der Einsiedelei, den sehe ich darin, dass Menschen mal aus diesem ganzen Getriebe von Machen, Schaffen, Tun, selber Lösungen suchen, so einen inneren Schalter umlegen auf dieses Empfangen und Hören. Und das ist sehr, sehr spannend. Die Leute kriegen scheinbar einfache Übungen, sie sollen hören, sie sollen riechen, sie sollen in der Natur da sein, möglichst nicht denken, möglichst wirklich im Wahrnehmen bleiben. Und dann kann man das unglaublich spannend nachvollziehen, wenn jeden Tag zum Gespräch kommt, wie immer mehr Stille wird in den Menschen und wie sie immer mehr ansprechbar werden. Und dann passieren ganz spannende Dinge.
Die Hauptaufgabe der Einsiedler, sich möglichst viel im Freien, in der Natur aufzuhalten und möglichst viel wahrzunehmen. Dabei geht es nicht darum, ausgiebige Wandertouren zu unternehmen oder die Gipfel ringsherum zu besteigen. Im Gegenteil, spazieren gehen oder vielmehr pirschen ist angesagt. Das bedeutet genau hinsehen. Für eine Strecke, die man vielleicht in 20 Minuten zurücklegen könnte, darf oder vielmehr soll man sogar auch mal Stunden brauchen.
Auch das ist für mich ungewohnt. Doch ich lasse mich darauf ein. Mein erster Spaziergang geht in den Wald unterhalb der Hütte Richtung Bach. Ich schlendere, bleibe stehen, schaue. Anfangs fühlt es sich komisch an. Und wieder frage ich mich, ist es sinnvoll, was ich hier tue? Was soll mir die Stille bringen? Und was ist, wenn nichts passiert? Ich bleibe, weil ich will ja auch hier sein und eine Erfahrung machen, wie auch immer die sein wird. Also, wie mir aufgetragen wurde, bleibe ich immer wieder stehen. Höre, rieche, fühle, schaue. Kommen Alltagsgedanken, versuche ich sie ziehen zu lassen und wieder in den Moment zu gehen. Wie schaut der Baum vor mir aus? Welchen Vogel höre ich gerade? Was sehe ich? Wie riecht es hier? Auch wenn es ungewohnt ist, nach einer Weile fühlt es sich ganz gut an. Und tatsächlich, der Tag vergeht. Nicht schnell, aber er vergeht. Und am Abend bin ich zufrieden.
Einsiedlerin Heike Wellisch empfindet die Tage sogar immer als zu kurz.
Langweilig ist man noch nie geworden. Zum einen braucht es natürlich ein bisschen Zeit, bis man sein Essen kocht. Das ist alles ein bisschen anders mit dem Herd. Und, aber ich bin auch gern einfach im Meditationsraum. Nehme da viel Zeit, nehme viel Zeit zum Schreiben. Es bewegt sich innerlich so viel, mit dem ich mich dann beschäftigen will. Das braucht Zeit. Ach, und dann nehme ich mal einfach auch eine halbe Stunde und setze mich mal hin, so wie an dem Plätzl hier, und genieße dieses wunderbare Lichtspiel, wenn die Blätter da in der Rotbuche angeleuchtet werden. Und ja, da ist der Tag irgendwie immer ganz schnell rum. Und die gehen mir viel später ins Bett, als ich gedacht habe.
Vielleicht bin ich noch nicht so eine geübte Einsiedlerin wie Heike. Ich finde, die Zeit verstreicht manchmal sehr langsam. Den Meditationsraum nutze ich immer nur kurz. Ich schaffe gerade mal 2-mal am Tag für 10 Minuten zu meditieren. Immerhin ein Anfang. Die meiste Zeit gehe ich spazieren. Hinterher male oder schreibe ich auf, wie ich mich fühle. Am 3. Tag merke ich, wie ich ruhiger werde. Ich sitze stundenlang in der Wintersonne und abends vor dem Feuer. Eine interessante Erfahrung für mich: ich fühle mich nicht einsam. Das geht Heike genauso, wenn sie hier ist.
Also einsam habe ich mich da noch keine Minute gefühlt. Da ist ja in mir so viel los. Es ist, oh, mein Herrgott ist ja immer da. Mit dem kann ich reden, auch wenn es manchmal schwierig ist. Ja, und die Natur ist um mich herum und ganz viele Tiere. Und also ich fühle mich da so eingebunden.
Die Einsiedelei steht auf dem Gelände der Franziskanerminoriten in Mariaegg. Das Kloster liegt wunderschön oberhalb von Siegsdorf. An vielen Stellen überblickt man den Chiemgau. Die Franziskanerminoriten waren nicht immer an diesem Ort. Ursprünglich haben Benediktiner ihn für sich entdeckt.
Das ursprüngliche Gründung von Benediktinern ist, die vom Kloster Seon aus hier oben diesen Ort gegründet haben. Da waren ursprünglich 3 Bauernhöfe und zwischen 1618 und 1635 haben die diese 3 Bauernhöfe gekauft. Ursprünglich wahrscheinlich so, um für ihr Landwirtschafts- und Almbetrieb zu haben, mit den Wiesen bei den Bauernhöfen dabei. Und wahrscheinlich auch, weil damals ja 30-jähriger Krieg war, um einen Rückzugsort zu haben, wenn in Seon eben auch das Ganze vom Krieg bedroht ist. Und dann ist aber daraus relativ schnell der Wallfahrtsort geworden, weil, so wie es in der Legende heißt, immer vor großen Kirchenfesten, vor allem vor Marienfesten, die Nacht vorher auf den Hügel, wo jetzt die Wallfahrtskirche steht, Lichtstrahlen aus dem Himmel gekommen sind. Und das haben die Leute damals gedeutet als Zeichen vom Himmel, dass hier ein Marienwallfahrtsort entstehen soll. Und es sind dann sehr viele Menschen gekommen zum Beten.
So haben die Benediktiner auch gemerkt, dass ihre Hauptaufgabe nicht mehr in der Landwirtschaft liegt, sondern in der Betreuung der Menschen, die zu ihnen kommen, die Wallfahrer. Die Bauernhöfe wurden deshalb abgerissen und 1711 wurde das Kloster ausgebaut. Aus der Zeit stammen auch viele Schriften von Wunderheilungen, die noch heute im Kloster aufbewahrt werden.
Da gab es eine Quelle unten, jetzt ist Leitungswasser, was da kommt, weil das irgendwann versiegt ist. Wahrscheinlich, wenn man die Parkplätze geteert hat oder weiß ich nicht. Gibt es ein Mirakelbuch, das oben bei uns noch im Archiv drin steht, handschriftlich so, mit, glaube über 1300 so Wunderheilungen, wo halt die Leute das angegeben haben und die Benediktiner das aufgeschrieben haben.
Bei der Säkularisation 1803 wurde das Kloster dann aufgelöst und Staatseigentum. Und hätte eigentlich abgerissen werden sollen, doch es kam anders, wie Bruder Christian weiß.
Gibt es eine schöne Erzählung, dass das ein Brauereibesitzer aus Traunstein ersteigert hat. Und der wollte es abreißen und die Storn und das halt alles verkaufen, zu Geld machen, wie so ein Steinbruch. Und der Pfarrer von Siegsdorf, der immer ein Gegner der Wallfahrt war, wahrscheinlich weil halt die Leute alle darauf sind und dann nicht unten waren, Der ist dann mit dem beaufsichtigenden Amtmann mit der Kutsche mit rauf. Und die Arbeiter, die abreißen hätten sollen, halt auch raufmarschiert zu Fuß. Aber die Leute, die Bauern und die Holzfäller haben das mitgekriegt und haben sie dann hier um die Kirche versteckt im Wald. Und wie die gekommen sind, haben sie dann in die Flucht geschlagen und die Kutsche konnte halt nicht schnell umdrehen. Und dann hat sich ein bisschen der Volkszorn entladen und es heißt dann in der Chronik, dass der Pfarrer von Siegsdorf anschließend vom Bader versorgt werden musste. Also den haben sie wahrscheinlich ein bisschen vermöbelt und ja.
Einige Jahrzehnte lang war nichts in Mariaegg. Im Jahr 1891 sind dann die Franziskaner-Minoriten aus Würzburg gekommen und übernahmen das Kloster. Anfangs betrieben sie eine Landwirtschaft, sie wurde aber vor 70 Jahren aufgegeben. Seit 2008 ist Bruder Christian hier und entwickelt mit seinen Mitbrüdern Mariaegg ständig weiter. Es gibt einen Freiluftaltar, an dem jede Woche Gottesdienst gefeiert wird. Zu Ehren des heiligen Franziskus wurde ein Sonnengesangsweg, ein Meditationsweg geschaffen, der zur Besinnung einlädt. Und eine Waldkapelle gebaut. Bruder Christian spricht immer wieder von Fügung, weil Mitbrüder, Nachbarn und Freunde des Klosters mitgeholfen haben, das alles zu gestalten.
Gerade letzte Woche hat mir jemand angesprochen und gesagt, das ist so schön. Vorher haben wir gewusst, gut, da gibt es ein Kloster droben. Aber jetzt ist es wirklich ein Ort geworden, mit dem Gelände drumherum, wo man unglaublich gern raufgeht, wenn man mal ein bisschen Abstand haben will und ein bisschen wandern will und da an dem Platz sich einfach mal hinsetzt oder da meditiert. Oder so ist jetzt das so ein bisschen eine Oase geworden für Menschen, denen es einfach gut tut, so in der Natur. Oder kommen auch viele Menschen auch zu uns zum Gespräch, die über den Glauben, aber manchmal einfach auch, weil es gerade vielleicht eine schwierige Zeit haben, mit jemandem reden wollen.
Bruder Christian selbst ist erst spät zum Glauben gekommen. Er wächst katholisch auf, in seiner Jugend ist vor allem Fußballspielen wichtig. Nach dem Abitur studiert er Sport. Nach seinem Studium reist er, damals Mitte 20, nach Asien. Dort meditiert er zum ersten Mal einige Tage in einem buddhistischen Kloster.
Es wurde erstens immer vom Mind, vom Geist gesprochen. Und in der Meditation kein überwältigendes Erlebnis, aber irgendwie, da ist etwas. Die reden nicht bloß irgendwie von was nicht gibt, sondern da ist wirklich etwas. Aber kein besonderes Erlebnis. Am Ende der Tage hat mich dann der dortige Lama gefragt, ob ich jetzt auch so eine Einweihung Schüler werden möchte. Aber ich habe vorher gebetet für die Freundin von einem Amerikaner, den ich in Nepal kennengelernt habe. Und bei diesem Gebet war irgendwie so, oh, das hat eine Kraft, da passiert irgendwas. Und dann, wie ich von dort wieder zurückgekommen bin nach Deutschland, habe ich mir gedacht, du bist eigentlich Christ vom Papier. Die sagen auch, da gibt es was Höheres mehr. Und dann ist eine ganz große Sehnsucht aufgebrochen. Was ist die Wirklichkeit? Was ist die Wahrheit? Was ist der Sinn des Lebens? Wer bin ich eigentlich? All diese Fragen. Und ich war dann sehr suchend und habe Gott sei Dank viele, viele sehr glaubwürdige Menschen kennengelernt.
Er kommt immer mehr in Verbindung mit dem Glauben. In der Reha-Klinik, in der er nach seinem Studium als Diplomsportler arbeitet, wird ein Bibelkreis angeboten. Und eine Tai-Chi-Ausbildung bringt ihn mit Zen-Meditation in Berührung. Zu der Zeit hat er fest vor, eine Familie zu gründen.
Und dann doch so mit 30 immer wieder mal das Wort der Berufung, was mich berührt hat. Jeder Mensch hat eine Berufung. Und dann kam das so auf, dass meine Berufung vielleicht doch nochmal anders ist. Und viele Dinge haben sich einfach gefügt, sodass ich dann mit 32 den Entschluss gefasst habe, jetzt meine Arbeit zu kündigen, Wohnung aufzulösen, Freundeskreis nicht mehr direkt so dabei und bin dann nach Würzburg ins Postulat zu den Franziskanern.
Er ist 32, als er in den Franziskanerorden eintritt. In Mariaegg im Chiemgau, wo er seit 2008 lebt, packt er bei Um- und Neubauten mit an. Der Wallfahrtsort ist mittlerweile ein lebendiges Zentrum für franziskanische Spiritualität, ein Ort, der viele Suchende anzieht. Mariaegg gilt sogar als Kraftort. Mit diesem Wort kann Bruder Christian zwar nicht viel anfangen, aber
angeblich gibt es auch Linien, wo diese Kraftorte sich so verbunden haben. Ich selber mache mir da nicht so viel Gedanken. Ich glaube einfach, durch die Erfahrung jetzt über 12 Jahre, wo ich in Mariaegg bin, zeigt sich, dass dieser Ort sehr hilfreich ist für Menschen, die einen inneren Weg gehen wollen. Das einmal von der Natur, von der Schöpfung, von der Stille, von ja, etwas, was man dann letztlich vielleicht wirklich nicht erklären kann, den Menschen hilft, die sich dann eröffnen wollen, so einen Weg zu sich und zu Gott, zum Sinn des Lebens gehen wollen und spannende Erfahrungen machen.
Auch Bruder Christian selbst zieht sich einmal im Jahr für eine Woche in die Einsiedelei zurück.
Ja, die Menschen denken immer im Kloster, da ist man sowieso immer in der Stille und da ist immer alles, aber es ist eigentlich anders. Mein Tag ist ziemlich ausgefüllt, Gott sei Dank mit vielen Dingen, die ich sehr gern mache, eben hauptsächlich Menschen zu begleiten und zu gestalten. Wir haben ja mehrere Plätze dort in Moreeck im Laufe der Zeit gestalten können, die den Menschen einfach gut tun. Und das ist für mich persönlich sehr, sehr wichtig, einmal im Jahr wirklich eine Woche am Stück in die Stille zu gehen, um meine innere Verbindung mit Gott wieder zu intensivieren und damit auch mit mir selber tiefer in Verbindung zu sein und zu spüren, wie groß das ist in diesem Geheimnis, in dem wir leben. Ich glaube, die Sehnsucht wird sich nie stillen, wenn sie echt ist. Man kommt, glaube ich, nie ans Ende. Deswegen auch dieses für mich selber immer wieder in die Stille gehen, zieht es mir einfach hin. Und im Zen gibt es so den Ausdruck, bewahre dir stets den Geist des Anfängers. Und da ist sehr viel dran, glaube ich. So dieses immer wieder offen sein und sich weit machen, auch wieder loslassen und neue Erfahrungen machen, das ist sehr, sehr spannend.
In die Stille gehen. Diese Erfahrung kann hier jeder Mensch machen. Wichtig ist Bruder Christian, dass die Zeit in der Einsiedelei keine Therapie ist oder eine solche ersetzt. Man sollte deshalb möglichst ohne Thema, wie er es ausdrückt, anreisen.
Das ist eigentlich das Gegenteil von Therapie. In der Therapie bearbeitet man ein Thema oder schaut auf irgendein Trauma. Und hier geht es vielmehr darum, dass sich etwas zeigen kann von innen her. So für mich vom Glauben, dass Gott einfach genau weiß, welche Tür in einem Menschen sich jetzt gerade öffnen will, was jetzt gerade dran ist im Leben dieses Menschen und wie das Ganze in den großen Zusammenhang passt. Ich versuche Menschen zu helfen, dass sie in dieses Hier und Jetzt finden. Die Menschen sollen sich öffnen und von meinem Glauben her und der Erfahrung über die Jahre. Wenn Menschen still werden und sich öffnen, dann geschieht einfach etwas. Nicht, weil man nachdenkt, weil man etwas analysieren will, weil man irgendwelche Lebenssituationen versucht zu lösen, sondern weil man offen ist und Gott wirkt. Ich weiß auch nie, wenn ich komme, was ist heute wieder in diesem Menschen. Und es sind völlig verschiedene Menschen. Der Jüngste war vielleicht 18, der Älteste 84. Von Pfarrern bis Maurern. Und der Eindruck ist, es gibt immer mehr Menschen, die merken, Leben muss einfach noch mal mehr sein, als in diesem Arbeitsdruck zu stehen, in diesem irgendwie durchs Leben kommen, die einfach eine Sehnsucht haben nach einer Tiefe.
Die Einsiedelei ist das ganze Jahr über gut gebucht. Das Interesse an der Klause ist in den vergangenen Jahren immer größer geworden. Um möglichst vielen Menschen die Gelegenheit zu geben, sich an diesem besonderen Ort zurückzuziehen, hat Bruder Christian die Zeit, die man in der Klause verbringen kann, auf eine Woche beschränkt. Fast alle, die hier waren, kommen wieder. Wichtig ist Bruder Christian auch, dass man die Erfahrungen der Einsiedelei mit in den Alltag nimmt.
Da spürt man so, die Menschen wollen in dieser Intensität weiterleben und haben einfach Sorge, weil sie halt wissen, was jetzt alles wieder auf sie zukommt. Und ich habe manchmal so den Vergleich aus meiner eigenen Sportlerzeit von früher her, wenn Profisportler vor der Saison ins Trainingslager gehen, dann schauen sie, wo sie ideale Bedingungen haben und dann können sich da was erarbeiten, was sie während der Saison nicht erarbeiten könnten. Wenn sie aber während der Saison weiter trainieren, dann ist das, was man sich mal erarbeitet hat, relativ gut über einen längeren Zeitraum zu halten.
Bruder Christian nennt deshalb die letzte Übung in der Einsiedelei die Perlen in die Schatzkiste bringen. Das bedeutet?
Einfach die Tage, die sie da waren, nochmal kommen lassen. Muss gar nicht chronologisch sein. Und das, was kommt, aber auch nochmal erleben, so gut es geht. Und da sage ich immer, versucht, Worte zu finden oder ein Bild zu malen, das die Atmosphäre dieser Erfahrung zum Ausdruck bringt.
Und sich so die Erfahrungen für die Zeit im Alltag zu bewahren. Was nimmt Heike Wellisch mit von ihren Zeiten in der Einsiedelei?
Ich bin viel gelassener geworden, achtsamer. Ich habe einen inneren Frieden gefunden. Nicht immer, klar, das ist jeden Tag wieder hinschauen, aber ganz oft einfach inneren Frieden. Also ich fühle mich, als wäre ich heimgekommen, innerlich heimgekommen.
Und wie fühle ich mich am Ende meiner Einsiedlertage? Zugegeben, beim Zusammenpacken meiner Sachen bin ich ein bisschen enttäuscht, dass ich kein großes Aha-Erlebnis hatte. Aber die Stunden und Tage danach, als ich Familie und Freunden von meiner Zeit dort erzähle, merke ich, dass es eine gute Zeit war und eine gute Erfahrung. Das Alleinsein, das Bei-sich-Sein, das Stillwerden. Und wenn ich heute in meine Schatzkiste, in mein Einsiedelei-Tagebuch schaue und meine Einträge sehe und lese, spüre ich wieder das Vertrauen, das sich in den 3 Tagen in mir breit gemacht hat. Das Vertrauen ins Leben und, ja, auch in Gott. Und das fühlt sich gut an. Und deshalb werde auch ich, wie so viele andere, wieder in die Einsiedelei zurückkehren.